Ich will mich noch mal kurz vorstellen. Gewaltiger Text, gell? Also das fürchte ich, werde ihm nur sehr unvollkommen gerecht werden. Die Caro hat mich ja mit vielen Vorschusslorbeeren begrüßt. Also, hat mich ein bisschen beschämt. Also, mein Name ist Dieter Franke, ich werde jetzt bald 64 Jahre alt, ich bin verheiratet, Bettina ist auch da, komme aus Großzimmern, ich habe in der Niederramstädter Diakonie gearbeitet und das ist das Wichtigste, ich bin ein Mensch, den Jesus gefunden hat und er hat mir neues Leben geschenkt. Ich durfte nochmal neu anfangen, ganz von vorne. Ich predige ja in der Regel in evangelischen Kirchen. Jetzt bin ich heute hier vor lauter Fachleuten. Uiuiui. Und ich predige natürlich da in der Regel evangelistisch und versuche halt Dinge zu erklären, sehr genau zu erklären. Vielleicht zu genau für euch. Ich hoffe, ihr seht mir das nach, wenn ich manches zu genau erkläre. Genug der Vorrede. Ein schwieriges Thema natürlich. Also nicht, dass Sünde jetzt mein Lieblingsthema wäre, gar nicht, ne? Aber in der evangelischen Kirche gibt es diese Perikopenreihe, dann kommt irgendwann das Thema Sünde dran. Und ich habe dann der Caro so 5 Predigten vorgeschlagen, ich soll mal die nehmen, ne? Also nur so am Rande. nein, das geht ja nicht um Schuld. Ich meine, Sünde ist nicht mein Lieblingsthema, aber ich habe sehr unter meiner Sünde gelitten, wirklich sehr. Ich weiß, was das heißt, zu leiden unter Schuldgefühlen, unter Geheimnissen. Schwierig. Liebe Gemeinde, wir leben in einer bedrohten Welt. Ich denke, das wissen wir nur alle allzu gut. Unsere Welt ist bedroht durch Kriege, durch Umweltzerstörung, durch einen rücksichtslosen Raubbau an der Natur. Unsere Welt, die einzige, die wir haben, ist bedroht durch Massenvernichtungswaffen wie die Atombombe. Sie ist bedroht durch Hungersnöte und Krankheiten, bedroht durch lebensverachtende Ideologien, bedroht durch Wassermangel und Luftverschmutzung, bedroht durch religiöse Konflikte. Und wir erleben es alle jeden Tag. Immer mehr Menschen sind auf der Flucht, suchen Sicherheit, Wohlstand, Frieden. Und die wenigen, die in Wohlstand und Frieden leben, wollen oder können nicht mit ihnen teilen. Das ist ein sehr bedrückendes Szenario. Und wenn wir uns mal Zeit nehmen und überlegen, woher denn diese vielfältigen Bedrohungen kommen, wer sie verursacht hat und wer letztendlich dafür verantwortlich ist, dann kommen wir zwangsläufig zu dem Schluss, dass es der Mensch selber ist, der den Fortbestand dieser Welt und damit sein eigenes Überleben bedroht. Die großen Probleme dieser Welt sind in der Regel selbst gemacht, von Menschen gemacht. Und selbst da, wo es scheinbar die Natur ist, die uns bedroht, stellen wir doch bei näherer Betrachtung oft fest, dass viele Naturkatastrophen, wenn nicht die meisten, menschengemacht sind. Geht es? Bin ich zu laut? Wie zum Beispiel die Klimaveränderung. Und als Jugendlicher habe ich sehr unter dieser Zerstörung der Natur gelitten. Und ich habe oft darüber nachgedacht, warum es ausgerechnet der vernunftbegabte Mensch ist, der als einziges Lebewesen das Gleichgewicht der Natur bedroht. Eigentlich, habe ich gedacht, verhalten sich die Tiere doch viel klüger als wir Menschen. Sie folgen ihren Instinkten und leben dadurch in Übereinstimmung mit den Gesetzen der Natur. Und keine Tierart bedroht durch ihr Verhalten den Fortbestand der eigenen Art. Und normalerweise auch nicht den Fortbestand anderer Tierarten und Lebewesen. Und wirklich, das einzige Lebewesen, das zu einer globalen Bedrohung für das Leben geworden ist, ist ausgerechnet der vernunftbegabte, der intelligente Mensch. Ausgerechnet der Mensch, der durch seine Intelligenz doch weit über den Tieren steht. Und das hat mich sehr ins Grübeln gebracht. Dieser Mensch, der so großartige geistige Leistungen vollbringen kann, der mit einer gewaltigen Erfindungsgabe gesegnet ist, der wunderbare Musik komponieren kann, herrliche Gemälde malen kann, der ein Meister der Poesie und Tischkunst ist, der sogar zu selbstloser Liebe fähig ist. Dieser Mensch hat auch eine andere, eine dunkle, eine zerstörerische Seite. Und diese dunkle Seite erweist sich oft als stärker als alle seine guten Anlagen. Warum? Habe ich mich gefragt. Warum sind die meisten Menschen so unfähig in Versuchungen der Macht, des Reichtums zu widerstehen? Warum sind so viele Menschen so dumm, so habgierig, so machtversessen, so egoistisch und grausam? Woher kommt das? Dieser schreckliche Widerspruch in unserem Wesen. Warum tun wir so viel Böses, obwohl wir doch alle die gleiche Sehnsucht nach Frieden und Harmonie und guten Beziehungen in uns tragen? Über diese Frage habe ich als Jugendlicher mir den Kopf zermartert und nächtelang mit meinen Freunden diskutiert. Wir haben viele Joints dabei geraucht und uns die Köpfe heiß geredet. Und bei einer dieser Diskussionen ist mir eine Geschichte eingefallen, die ich mal im Religionsunterricht oder im Kindergottesdienst gehört hatte. Die biblische Geschichte vom Sündenfall. Ich hatte sie immer für ein Kindermärchen gehalten, ziemlich albern. Aber plötzlich fiel mir auf, dass sie eine Erklärung bietet für dieses Phänomen. Eine sehr einleuchtende und überzeugende Erklärung. Wir haben diese Geschichte gerade in der Schriftlesung gehört. Da wird uns in der Bildersprache der Bibel eine gewaltige Story erzählt. Und im Mittelpunkt dieser Geschichte steht der Mensch, der sich widerrechtlich gegen Gottes Gebot eine Fähigkeit aneignet, die ihn überfordert, die er nicht beherrschen kann. Die Bibel nennt diese Fähigkeit Erkenntnis des Guten und des Bösen. Ich stelle mir das so vor. Die Menschen lebten im Garten Eden in vollkommener Harmonie mit sich selber und all ihren Mitgeschöpfen. Sie kannten nur das Gute, den einen Weg, den Gott in ihr Herz gelegt hatte. Sie lebten sozusagen in heiliger Einfalt, fühlten, dachten, taten, was Gott sie gelehrt hatte, was gut für sie und die ganze Schöpfung war. Und dann, verführt von dem Ehrgeiz, so sein zu wollen wie Gott, griff der Mensch nach der verbotenen Frucht der Erkenntnis. Und plötzlich gingen ihm die Augen auf. Und er entdeckte zwei Möglichkeiten, wo er bisher nur eine gesehen hatte. Der Mensch wurde zu einem gespaltenen Wesen. Das Leben hatte aufgehört, einfach zu sein. Immer gab es jetzt zwei Möglichkeiten. Und das überforderte den Menschen, überfordert ihn bis heute, auswählen zu müssen, entscheiden zu müssen, beurteilen zu müssen, selber wie Gott zu sein und über Gut und Böse zu entscheiden. Und das unterscheidet uns von den Tieren. Tiere kennen die Frage nach Gut und Böse nicht. Sie verhalten sich so, wie Gott sie gedacht geschaffen hat, instinktiv. Und dadurch verhalten sie sich lebensgerecht, werden zu keiner Bedrohung für die Schöpfung, sondern tragen dazu bei, sie zu erhalten. Für mich ist es bis heute die perfekte Erklärung für die Widersprüchlichkeit des Menschen, für seine innere Zerrissenheit, für seine Unfähigkeit, dem Leben zu dienen. Er hat sich ein Wissen angeeignet, das ihn schlichtweg überfordert, dem er moralisch nicht gewachsen ist. Er hat sich von Gott losgerissen, will selber sein wie Gott, will selber bestimmen, selber entscheiden. Und das macht ihn einsam, gottlos. Er ist Gott losgeworden. Dieser Mensch ist sich selber ausgeliefert. Er führt einen Kampf zwischen Gut und Böse, den er immer wieder verliert, den er nicht gewinnen kann, weil es ihm dazu an innerer Kraft fehlt. Ich bin der Meinung, diese alte Geschichte vom Sündenfall hat uns sehr viel zu sagen. Und ich glaube, dass man die Botschaft der Bibel nicht verstehen kann, wenn man diese Geschichte nicht verstanden hat. Und ich bin davon überzeugt, dass man Jesus nicht verstehen wird, wenn man die Geschichte vom Sündenfall nicht verstanden hat. Diese Geschichte erklärt uns nämlich, was die Bibel unter Sünde versteht. Dieses Wort Sünde ist so oft missbraucht und missverstanden worden, dass wir seine eigentliche Bedeutung meist vergessen haben. Und das ist tragisch, denn solange wir nicht wirklich verstehen, was die Bibel mit Sünde meint, verstehen wir das Evangelium nicht. Denn wir haben oft ein sehr verkürztes Verständnis von Sünde. Wir denken, Sünde besteht darin, gegen ein Gebot zu verstoßen. Wir halten Sünde für ein moralisches Wort. Das zu tun, was man nicht darf. Aber die Bibel hat ein viel umfassenderes und dramatischeres Verständnis von dem, was Sünde ist. Wir erfahren es in dieser Geschichte. Sünde bedeutet Trennung von Gott. Die Sünde kam in der Welt, als der Mensch sich von Gott lossagte und anfing, eigene Wege zu gehen. Als der Mensch entschied, selber wissen zu wollen, was gut und was böse ist. Der Mensch ist deswegen ein Sünder, weil er die enge Verbundenheit mit Gott verlassen hat. Sünde ist ein Beziehungswort, Ausdruck einer zerstörten, einer kaputten Beziehung. Und das, was wir als Sünde verstehen, Raub, Lüge, Mord, das sind Folgen dieser einen Ursünde, der Trennung von Gott. Und nur auf diesem Hintergrund verstehen wir, was Paulus in Kapitel 3 des Römerbriefes schreibt. Alle Menschen haben gesündigt und die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen zugedacht hatte. Und das ist keine plumpe Verallgemeinerung und auch nicht der überhebliche moralische Zeigefinger, der hier spricht. Nein, Paulus weiß, dass der Mensch nicht mehr der ist, als der er geschaffen wurde. Im Schöpfungsbericht heißt es, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und er schuf sie als Mann und Frau. Daher diese vielen wunderbaren Fähigkeiten, die wir haben. Und diese Ebenbildlichkeit hat der Mensch verloren, als er nach der Frucht der Erkenntnis gegriffen hat. Er ist ein Rebell gegen Gott geworden. Und diese Rebellion und ihre Folgen tragen wir alle in uns drinnen. Und das meint Paulus, wenn er von der verlorenen Herrlichkeit spricht. Und Paulus nimmt sich auch selber nicht aus von dieser Diagnose. Über sich selber sagt er, wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen, das kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich will, das tue ich. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen? Ich erinnere mich, als ich das zum ersten Mal bewusst gelesen habe, habe ich geheult. Das war genau meine Situation, so habe ich mich gefühlt. Lange Zeit in meinem Leben. Das Gute, das ich will, tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wir sind Gefangene der Sünde. Wir sind nicht die, die wir sein sollen. Und wir tun nicht, was wir tun sollen. Wir verfehlen unser Ziel. Selbst wenn wir wollen, wir kriegen es nicht hin. So dramatisch redet die Bibel von der Sünde. Paulus beschreibt es im Römerbrief in den folgenden Sätzen sehr eindringlich. Jetzt kommen einige Bibelverse, die sind sehr wichtig, finde ich. Wir aber sind schwache Menschen der Macht der Sünde ausgeliefert. Nicht wir sind es also, die das Böse tun, vielmehr tut es die Sünde, die sich in uns eingenistet hat. Was für Sätze, was für ein Verständnis. Wir wissen genau, in uns selber, so wie wir der Sünde ausgeliefert sind, lebt nicht die Kraft zum Guten. Wir bringen es zwar fertig, uns das Gute vorzunehmen, aber wir sind zu schwach, es auszuführen. Wir tun nicht das Gute, das wir wollen, sondern gerade das Böse, das wir nicht wollen. Denn Unser selbstsüchtiger Wille lehnt sich gegen Gott auf. Er gehorcht seinen Geboten nicht. Er kann es gar nicht, schreibt Paulus. Er kann es nicht. Und dann endet es in einem verzweifelten Aufschrei. Ich, unglückseliger Mensch, wer rettet mich aus dieser tödlichen Verstrickung, aus dieser tödlichen Falle? Der Paulus ist kein Theoretiker. Da schreibt einer, der versucht hat, gut zu sein, das Richtige zu tun und kläglich gescheitert ist. Und wenn das stimmt, was die Bibel über das Wesen der Sünde sagt, dann wird klar, dass wir mit moralischen Appellen allein und mit guten Vorsätzen nicht weiterkommen. Denn die Moral, so gut sie auch gemeint sein mag, erweist sich als Falle und unser Wille als Sackgasse. Wir können die Sünde nicht selber besiegen. Wir sind ihre Gefangenen. Und alle unsere Anstrengungen, uns selber aus ihrer Umklammerung zu befreien, erinnern an den Baron von Münchhausen, der versucht hat, sich am eigenen Zopf aus dem Sumpf zu ziehen. Wir brauchen einen, der uns hilft, der uns rettet. Einen, der unsere zerbrochene Beziehung zu Gott wieder repariert. Einen, der uns das Leben neu schenkt. Das Leben. Denn mit dem Sündenfall des Menschen kam der Tod in die Welt. Der Mensch und mit ihm die ganze Schöpfung wurde der Vergänglichkeit unterworfen. Auch das erzählt unser Predigttext. Denn im Paradies gab es keinen Tod. In der Schöpfungsgeschichte wird erzählt, dass sich Menschen und Tiere ausschließlich von Pflanzen ernährten, vegan lebten. Im Paradies wurden keine Tiere geschlachtet und kein Tier musste sterben, um einem anderen als Nahrung zu dienen. Und ich finde das großartig. Und ich muss zugeben, dass es genau dieses Töten und getötet werden ist, was mich als Natur- und Tierfreund oft stört. Immer wenn ich mir Naturfilme anschaue und begeistert bin von der Schönheit dieser Schöpfung, ist es ernüchternd und erschreckend, dass in dieser Welt das Gesetz des Fressens und Gefressenwerdens herrscht. Das wirft einen dunklen Schatten auf die ganze Schöpfung. Und die Bibel sagt uns, dass es nicht von Anfang an so war. Gott hatte die Welt anders gedacht, anders entworfen, ohne töten und getötet werden. Und er hatte die Menschen gewarnt. Wir lesen in der Schöpfungsgeschichte: Und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Das könnte man ja als unmittelbare Strafandrohung verstehen, aber das war anders gemeint, sonst wären Adam und Eva ja sofort tot umgefallen, als sie die verbotenen Früchte aßen. Nein, was Gott hier beschreibt, ist die Folge, die Auswirkung des Sündenfalles. Weil sich der Mensch von Gott entfernt, entfernt er sich vom Geber und Schöpfer des Lebens und damit vom Leben selber. Der Sündenfall war die globale Katastrophe, die die ganze Schöpfung in den Strudel der Vergänglichkeit gerissen hat. Und der Mensch musste das Paradies verlassen, und die Tür, die zum Baum des Lebens führt, wurde verschlossen. Im biblischen Denken sind Sünde, Tod und Teufel Mächte, die das Leben bedrohen. Und als der Mensch sich von Gott entfernt hat, ist er unter die Herrschaft dieser Mächte geraten und aus eigener Kraft kann er sich nicht mehr befreien. Dazu braucht er einen Stärkeren, einen Retter. Dieser eine, der uns helfen kann, dieser Retter ist durch Jesus Christus in die Welt gekommen. Jesus, Gottes Sohn, der Einzige, der nicht infiziert ist durch den Virus der Sünde, der Rebellion gegen Gott. Durch sein Sterben am Kreuz trug er die Folgen der Sünde und besiegte den Tod. Ich habe gesagt, Sünde ist ein Beziehungswort. Jesus heilt unsere Beziehung zu Gott. Wenn wir ihn im Glauben annehmen, werden wir mit Gott versöhnt. Alles Trennende wird weggenommen. Wir finden Frieden mit Gott. Wir werden wieder zu seinen Kindern, so wie es uns das Johannesevangelium sagt. Wie viele ihn Jesus Christus aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die von Gott geboren sind. Jesus macht nicht nur unsere Beziehung zu Gott neu, er macht uns selber neu, zu neuen Menschen. Das ist die große Verheißung des Evangeliums. Da wird eine Tür aufgemacht, wir dürfen neue Wege gehen, neue Straßen, neue Dinge tun. Der Sündenfall ist nicht das Ende unserer Beziehung zu Gott. Durch Jesus wird die Tür zum Paradies, zum Herzen Gottes wieder aufgetan. Wir sind eingeladen, wieder einzutreten. Wir sind eingeladen, an der Hand Gottes neu zu lernen, was Leben heißt. Und all unser Versagen trennt uns nicht mehr von seiner Liebe, denn wir leben aus der Gnade. Wir leben aus der Vergebung. Und weil Jesus den Tod besiegt hat, kann er uns ewiges Leben schenken. Ewiges Leben, das, was wir uns nicht selber erarbeiten und verdienen können, das, was wir nicht verdient haben, wird uns geschenkt. Gottes Liebe, das ewige Leben. Ich will meine Predigt mit einer kleinen Geschichte beenden. Prälat Ulrich Macke aus Stuttgart hat sie mal erzählt. Er beschreibt einen Weihnachtsbrauch aus seiner Kindheit. Ich weiß gar nicht, ob ich das... Irgendwie verschwunden, ja, macht nichts. Die Tür zum Weihnachtszimmer blieb verschlossen. Den ganzen Tag schon. Sogar das Schlüsselloch war von innen verstopft. Für uns Kinder wuchs die Spannung. Die Kinderkirche war vorbei, dann das Heiligabendessen und endlich war es soweit. Im dunklen Flur standen wir vor der Tür. Die Mutter zündete eine Kerze an. Sie las aus 1. Mose Kapitel 3, Paradies, Schlange, Auflehnung gegen Gott, Vertreibung aus dem Paradies, verschlossene Tür. Und dann kam der Moment, ihr Kinderlein kommend, erklang die Melodie von innen. Langsam öffneten wir die Tür, sahen den Baum, die vielen strahlenden Kerzen, den Glanz des Weihnachtszimmers. Heute schließt er wieder auf, die Tür zum schönen Paradies, sangen wir dann. Dieses alte Ritual von Weihnachten sagt uns etwas ganz Wichtiges. Der Sündenfall ist nicht das Letzte. Die Tür ist wieder offen, die Tür zum Leben, zu Gott, zur Freude. Amen.